Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert. Moin, ich bin der Daniel. Bei mir an meiner Seite als Mitmoderator ist der Manu. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Manu und ich sind es natürlich gewohnt, so früh aufzustehen und aller Herrgottsfrüh schon den Podcast-Automaten anzuschmeißen. Unser Gast, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Guten Morgen, Attila.
Morgen, Daniel.
Klingst noch etwas verschlafen, aber das ist auch um diese Zeit absolut verzeihbar. Wir reden heute über What Remains of Edith Finch und das ist ein Spiel, was bereits im Sommer 2017 erschienen ist.
Und du bist so 2017, Daniel. Oh Mann, ey.
Ja, aber es ist auch damals so ein bisschen an mir vorbeigegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es schon irgendwie immer so mitbekommen. Ich glaube, Manu, du hast es auch mal irgendwie in einem E3-Cast irgendwie erwähnt, weil da gab es, glaube ich, einen Trailer und da hast du gesagt, ah, das interessiert mich total, weil das ist irgendwie so von einem Filmstudio mit und so. Und ich habe das irgendwie so im Hinterkopf gehabt, aber war jetzt nie was, was ich so direkt total präsent hatte und gedacht habe, das muss ich unbedingt spielen. Und dann häuften sich aber so ein bisschen die Nachfragen danach, so diese, ah, macht ihr da noch was und habt ihr das schon angeschaut und das könnte doch mal was sein und so. Und dann habe ich mir gedacht, ah, okay, da muss da wohl doch irgendwie was sein. Und unter anderem einer, der persistent genervt hat, möchte ich gerade zu sagen, ist der Attila. Du hast es dann ja wahrscheinlich im Sommer gespielt und hast seitdem das dir zum Lebensziel gemacht, uns dazu zu bringen, das auch mal anzuschauen.
Nein, natürlich nicht. Ich habe gewartet, bis ein Sale kam, damit ich dich noch besser nerven kann und sagen kann, Daniel, jetzt ist es auch billig. Und wie die Schwaben bei uns sagen, billig ist gut, also schlägt man dazu. Nee, ich bin über auch Jahresrückblick-Casts draufgekommen und auch nochmal über einen anderen Podcast, wo ich das gehört habe. Da habe ich mir gedacht, das kann nicht sein. Insert Moin erwähnt es nicht im Jahresrückblick. Das ist ein Fauxpas, den wir nicht auf uns sitzen lassen können. Und das müssen wir unbedingt im neuen Jahr gleich ausgleichen.
Aber stimmt, Daniel, ich habe mich sehr drauf gefreut. Ich habe das während der PlayStation Experience, da gab es so Trailer, da wurde das zum ersten Mal gezeigt, 2015 glaube ich schon. Und seitdem habe ich mich auch tatsächlich drauf gefreut, weil das ist nämlich das neue Spiel oder das Nachfolgespiel von The Unfinished Swan, was mir damals sehr gut gefallen hat, von den Giant Sparrow Studios, die, finde ich, sehr cool diese Walking Simulator auf eine nächste Ebene bringen. Also es ist ein klassisches Spiel aus der Ego-Perspektive, ohne Action, ohne Kämpfe und so weiter, sondern ein sehr narratives Adventure, aber eben in diesem Walking Sim-Stil. Und The Unfinished Swan war wirklich faszinierend, weil es auch Gameplay-Mechaniken eingebracht hatte, die man so noch nicht gesehen hatte. Das Namengebendste war da eben, dass das Spiel selber auch sehr weiß war und eben nicht fertig sich anfühlte sozusagen innerhalb des Spielkontextes, weil du mit schwarzer Farbe quasi um dich geworfen hast, um Dinge zu erkennen, um quasi Sachen, die weiß auf weiß sind, einzufärben. Und What Remains of Edith Finch hatte auch so einen Gameplay-Trailer, der eine sehr coole Prämisse hatte, dass du nämlich als die namengebende Edith Finch dein altes Familienanwesen besuchst. Und der Trailer hat auch schon angedeutet, dass es ähnlich wie bei The Unfinished Swan neue Impulse reinbringt und eben nicht einfach nur so ein klassisches Rumlaufen und mal gucken, was da für eine Geschichte erzählt wird, Spiel sein wird, sondern ein bisschen mehr.
Aber für Tester oder für Podcaster oder für wen auch immer ein durchaus sehr problematisches Spiel, finde ich. Nicht jetzt vom Inhalt her, sondern von der Art und Weise, wie und ob man überhaupt darüber reden kann. Weil meine These ist so ein bisschen, am besten ist es wohl wirklich, man spielt's komplett ohne Vorwissen. Also so wie ich. Ich habe wenig bis gar nichts drüber gewusst und habe einfach mal angefangen und dann hat's mich relativ schnell gepackt. Und jetzt hat man natürlich, wenn man einen Podcast drüber macht, so wie wir das jetzt gerade machen, das Problem, man muss ja irgendwie doch ein bisschen was drüber sagen. Also so komplett, ganz ohne Vorwissen, kann man es dann halt dann doch nicht spielen, wenn man einen Cast drüber gehört hat. Deswegen ist es vielleicht doch nicht verkehrt, darauf hinzuweisen, dass wer das komplett neu erleben möchte, der sollte jetzt vielleicht nicht weiterhören. Wir werden nichts Krasses spoilern, auch keine ja, elementaren Punkte der Handlung oder des Spiels, aber so ganz minimale Spoiler lassen sich halt nun mal einfach nicht vermeiden. Das liegt in der Natur der Sache. Deswegen das vielleicht jetzt nur als Hinweis. Aber ja, Manu, du hast es ja schon richtig zusammengefasst. Es ist schon wirklich einfach ein Erzählspiel, nenne ich es jetzt mal eher. Walking Simulator ist ja eher so negativ behaftet. Also der ganz, ganz, ganz klare Fokus dieses Spiels liegt auf dem Erzählen einer Geschichte. Das wiederum, Attila, ist dann aber eine ganz toll erzählte, todtraurige Geschichte, die einen wirklich über die 2 bis 3 Stunden, die das Spiel dann nur geht, immer mehr in seinen Bann zieht, weil sie entfaltet sich eben nach und nach und nicht chronologisch. Es ist keine Story, die von A nach B einem roten Faden folgt, sondern du bist mehr oder weniger wie so ein Archäologe, möchte man geradezu sagen, der eine Familiengeschichte aus Puzzlestücken zusammensetzt.
Ja, genau. Also mir hat die Geschichte auch sehr gut gefallen. Mir hat auch die Linearität gefallen, also dass man nicht in dem Haus, von dem du gesprochen hast, einfach nur rumrennt, sondern man entdeckt das Haus. Man wird wirklich Stück für Stück, arbeitet man sich von diesem Haus mehr oder weniger von unten mal runter, mal hoch und am Schluss ist man ganz oben. Und man entdeckt, wie du sagst, diese Familiengeschichte, die teilweise natürlich sehr traurig ist, sehr dramatisch, aber irgendwie auch manchmal sehr hoffnungsvoll, sehr fantastisch. Das ist kein realistisches Spiel in dem Sinne, sondern das ist auch bei The Unfinished Swan so gewesen, das ist eine märchenhafte Welt, die da auftaucht und man taucht da wirklich ein in diese Geschichten im wahrsten Sinne des Wortes und das hat mir unheimlich gut gefallen. Das hat mich sehr berührt, auch teilweise von der Thematik. Ich fand das auch manchmal hat man schon mal schlucken müssen, aber es gibt so ein schönes Gesamtbild am Schluss. Es findet auch einen guten Abschluss, wo man wirklich manchmal denkt, das ist schwierig. Und wie du gesagt hast, das ist ein Spiel, wo man sich wirklich nicht spoilern sollte. Sowohl von Mechaniken her, aber als auch von der Geschichte her, sollte man das Spiel möglichst ohne irgendetwas erleben und dann ist man auch überrascht, dann erfreut man sich, dann erlebt man das, glaube ich, nochmal ganz anders. Und wie du sagst, es ist wirklich ein schwieriges Thema für einen Podcast, wo man eigentlich losspoilern möchte und nicht weiß, wo die Grenze ist.
Ich find's gar nicht so schlimm wie ihr mit dem Spoilern, weil die Prämisse ist ja klar, man stöbert durch dieses Haus und wie du schon gesagt hast, Daniel, man hat so das Gefühl, man entdeckt wirklich für sich Sachen, aber was Attila auch gerade schon bestätigt hat, es ist wirklich sehr linear. Also es ist eigentlich ein Walking Simulator für Leute, die Walking Simulator nicht mögen. Also man muss nicht stundenlang irgendwie im Schritt-Schneckentempo durch die Gegend laufen und irgendwo einen Gegenstand finden, damit die Geschichte irgendwie weiter erzählt wird oder einem irgendwie, dass man selber irgendwie eine Geschichte entdeckt, sondern man wird schon sehr an die Hand genommen und durch dieses Haus geführt und man kann eigentlich auch gar nicht groß abseits des Weges gehen. Also es ist insgesamt schon sehr linear, aber es fühlt sich durch die Erzählweise und durch dieses, dass man eben mal da einen Aspekt der Familiengeschichte entdeckt, dann ist dann dort im Keller wieder was anderes und so weiter und dann geht man irgendwie aufs Dach. Also es fühlt sich nicht so linear an, wie es eigentlich wirklich ist. Und man hat so das Gefühl, man entdeckt es selber, das Haus, aber eigentlich geht's ja gar nicht. Du kannst ja nicht einfach schon in andere Zimmer, weil die sind ja wirklich wortwörtlich abgesperrt.
Also linear habe ich jetzt auch, vielleicht habe ich mich da missverständlich ausgedrückt, nicht auf das Gameplay bezogen. Da folgt man tatsächlich relativ deutlich einem roten Faden durch dieses Haus, sondern eher auf das, wie sich die Familiengeschichte dann irgendwie vor dir so entfaltet. Also ich finde es auch sehr schön symbolisiert durch so einen Stammbaum, den man im Menü hat, der am Anfang noch leer ist und sich dann nach und nach wirklich füllt. Also wie man das im Grunde wahrscheinlich sich etwas plastisch zugegeben bei so einem Ahnenforscher vorstellt, ja, ne? Der halt einfach einen Stammbaum irgendwo an so einer Wand hat und dann so nach und nach, immer wenn er wieder ein Puzzlestück oder einen Hinweis entdeckt hat, dann trägt er da einfach was ein. So. Also okay, der und der, die hatten zusammen 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter und die hießen so und so. Und dann kannst du das da eintragen und sofort erkennst du, wie die ganze Familie so beziehungsmäßig zusammenhängt. Und das siehst du dann halt so im Menü. Und immer wenn du eine Figur oder eine weitere Geschichte oder einen Teil der Geschichte entdeckt hast, dann füllt sich dieser Stammbaum. Und das meinte ich so mit, dass du im Grunde nicht irgendwie unten anfängst und dann so nach und nach die Äste des Baums langläufst, sondern dass du halt erstmal überhaupt nicht weißt, wie diese ganzen Personen irgendwie zusammenhängen und sich das dann erst so nach und nach dann für dich entfaltet, je weiter du durch das Haus kommst.
Wobei ich glaube, der Stammbaum gibt dir schon die Familienbeziehungen und sogar das Alter schon an. Also du trägst sozusagen ein Bild wird so nachgemalt von Edith, damit man die Geschichten damit assoziieren kann. Aber zum Beispiel das Alter, glaube ich, siehst du schon vorher, wann die geboren und wann die gestorben sind.
Nee, aber du hast halt noch keinen Bezug dazu.
Genau, aber das macht's ja schon spannend. Also wenn du siehst, oh, der ist vielleicht nur 14 geworden, mhm, oder der ist älter geworden, oder, also du, wie Daniel auch meint, du erlebst so Personen in unterschiedlichen Kontexten. Du weißt dann, okay, ah, die Mutter hier, die Großmutter da, und die hat lang gelebt und die hat die überlebt und so. Schon der Stammbaum an sich macht eigentlich Lust zu erfahren oder erhöht die Spannung eigentlich daran, was ist mit dem passiert? Und auch das Schöne an der Geschichte ist, diese Sachen werden auch nicht komplett aufgelöst. Sie bleiben teilweise, also man erfährt schon viel, aber sie bleiben mysterisch. Sie deuten vielleicht Dinge ein, an. Man ist sich selber nicht sicher, ob der Erzähler, der erzählt, oder die Erzählerin, die erzählt, wirklich zuverlässig sind. Ne? Also das ist, finde ich, sehr schön.
Das ist das Allerbeste an diesem Spiel, dass, wie du schon angedeutet hast, es sehr verspielt in sich auch ist, von der Erzählart und von den Gameplay-Mechaniken, weil wir haben ja hier auch geredet über Everybody's Gone to the Rapture, was, finde ich, eine ganz ähnliche Grundatmosphäre hatte, auch so eine Walking Simulator, wo du so ein altes englisches Dorf läufst und auch herausfinden willst, was da passiert ist. So die ähnliche Stimmung ist hier auch. Du interagierst ja nicht direkt mit anderen Personen, wie das jetzt, was weiß ich, bei normalen klassischen Action-Adventuren oder so wäre, sondern du entdeckst ja diese Geschichte. Und Everybody's Gone to the Rapture hatte ich oft so das Gefühl, dass ich dann so alleine da rumstrome und irgendwie nicht so richtig weiß, wo ich hin muss. Das ist hier wirklich sehr viel besser gelöst durch diese verschrobene Art, dass die Mutter diese Zimmer absperrt und dass du dann wirklich so diese Zimmer entdeckst. Und das wird auch gut begründet und insgesamt macht es dann in dieser Welt von Edith Finch auch alles total Sinn. Aber wie du gesagt hast, ist es dann bei diesen einzelnen Geschichten oft so, dass dieser unsichere Erzähler dann auch den Autoren oder den Autorinnen mehr Freiraum bietet, wie sie diese einzelnen Geschichten erzählen. Und bei sowas wie Gone to the Rapture ist das halt alles sehr gleich gewesen, was man dann da entdeckt hat. Und das ist der große Pluspunkt hier, dass man bei jeder kleinen Geschichte irgendwie was Neues entdeckt, einen neuen spielerischen Aspekt und auch eben verschiedene Erzähltechniken genutzt werden, um es mal so anzudeuten.
Ja, das wollte ich nämlich bei Attila gerade sagen, dass man sich eigentlich relativ sicher ist, dass das eben ein unsicherer Erzähler, mhm, ist und dass sich die ganze Geschichte ja als Erzählung darstellt. Und Erzählungen sind ja in der Realität immer irgendwie übertrieben, ausgeschmückt, zugespitzt. Und so bildet das Spiel das dann halt ab. Also es hat mich so ein bisschen an die Filme von Wes Anderson erinnert, falls, mhm, euch das was sagt. Ne? Also so dieses verträumte, märchenhafte und immer an der Grenze zwischen Realität und Traum. Ne? Man weiß immer nie so genau, ist das wirklich so? Ja, wahrscheinlich eher nicht, sondern es ist eben so die Erzählung aus zweiter Hand und die entspricht eben nur so ungefähr der Realität. Da wird eben immer irgendwie ein bisschen übertrieben. Es werden vielleicht Sachen weggelassen, es werden andere Sachen, die jetzt wichtig sind für die Erzählung, irgendwie besonders herausgestellt. Und so fühlte sich für mich auch das Spiel an, dass man da schon irgendwie eben ganz deutlich auch weiß, das ist eben nicht so passiert oder das ist nicht die Realität, sondern wir erleben hier eine Geschichte, die eben aus den Augen einer Person erzählt wird und sich deswegen nur ungefähr an der Realität orientiert.
Wir können ja mal ein konkretes Beispiel geben, ohne was wirklich zu verraten. Also ich erfinde jetzt einfach, der Opa war Pilot im Zweiten Weltkrieg, also war jetzt nicht so, aber nur um das mal als Beispiel zu erwähnen. Und wenn man dann seine Geschichte entdeckt, dann wäre das zum Beispiel so, dass man mit einem kleinen Flugzeug, während die Geschichte erzählt wird, wie so eine Art kleines im Abspiel oder sowas spielt. Ja, also solche Sachen passieren tatsächlich in diesem Spiel, dass man dann ein kleines, wie eine Art Minispiel oder sowas entdeckt, um diese eigene Geschichte nachzuvollziehen zu können, während man durch dieses Haus stromert.
Aber es ist ja witzigerweise genauso auch, wie Geschichten erzählt werden. Ja. Ne? Also jeder erkennt doch so die Oma, wenn die mal was erzählt, dann folgt die ja auch nicht in einem klaren Erzählstrang, sondern dann sagt sie halt, ja, und dann hat der Opa Heinz, was ich das und das gemacht. Und da ist er irgendwie gerade aus dem Krieg zurückgekommen und der war ja damals da und da. Und dann gibt's halt so ein kurzes Spotlight auf das, was der Opa Heinz oder Hans oder wie auch immer heißt, damals gemacht hat. Und da wird eben nicht seine ganze Lebensgeschichte ausgebreitet, sondern es wird so ganz kurz so ein Spotlight rausgezogen. Und sie haben meiner Meinung nach in Edith Finch genau versucht, so diese Art und Weise, wie Geschichten erzählt werden, dass man halt auch mal einfach hin und her springt oder dass man irgendwie wirklich nur eine Geschichte sich rauspickt und als ja exemplarisch erzählt und dann aber wieder weiterspringt zu meinem Gedanken. Also so reden ja auch Menschen, dass du halt oft einfach so wie in so einer Bibliothek halt läufst und dann, so wie Trump halt seine Reden hält, ne? Der läuft so und dann fällt ihm hier was ein, dann erzählt er da was und dann ist er aber mit dem Gedanken schon wieder weiter und dann findet er hier noch was. Also ich glaube tatsächlich, dass bei Trump im Kopf sitzt einfach so ein Männchen, was in so einer Bibliothek rumläuft und völlig überfordert ist und einfach immer nur so Buchrücken rauspickt und dann irgendwie kurz was dazu sagt. Und nicht ganz so schlimm und um Gottes Willen, das Spiel hat auch nichts mit Trump zu tun, aber so ein bisschen fühlt sich auch diese Erzählweise an, wenn ihr ungefähr nachvollziehen könnt, wo ich mich jetzt irgendwie hier argumentativ versteigert habe.
Und Attila, ich finde, das ist wirklich ein gutes Beispiel, weil du Wes Anderson angesprochen hast, Daniel. Dieses Spiel schafft es, Geschichten zu erzählen, wie es nur Videospiele können. Also nur das Medium Videospiele kann so eine Geschichte so darlegen. Das kann kein Buch und das kann kein Film. Also die haben andere Mittel und Wege, Geschichten gut zu erzählen. Aber so wie Edith Finch ist, finde ich, ist für mich das Paradebeispiel, wie man dieses Medium auch nutzt, um die Vorteile eben herauszuarbeiten, wie man Geschichten erzählen kann.
Ja, und ich finde auch, The Unfinished Swan wurde ja oft vorgeworfen, die haben eine Mechanik ein bisschen zu Tode geritten. Mehr hatten sie nicht als Idee. Und jetzt, finde ich, sieht man eigentlich die Weiterentwicklung. Es ist immer noch in den Ideen, in den Gameplay-Sachen episodenhaft, aber sie haben verstanden, wie bauen wir ein Spiel, das genau das annimmt und eigentlich auch feiert. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass ich nicht rumirre in diesem Haus, sondern dass ich wirklich eintauche von Geschichte zu Geschichte und alles gibt ein bisschen was dazu. Ich habe auch Ebenen, ne? Die Großmutter bohrt ja in die Schlösser von den Räumen, die Geschichten nachher erzählen, Löcher rein, damit man reingucken kann. Das ist die erste Ebene, wo man so einen kleinen Sneak a Peek in den Raum dieser Person bekommt und Edith kommentiert das auch. Also sehr schön gesprochen, eine sehr gute Sprecherin, hat mir sehr gut gefallen, die dann so ein bisschen was zu der Person sagt. Da hat man schon einen Anreiz, dann kommt man später in diesen Raum und der erzählt an sich schon eine Geschichte. Man kann sich da umgucken, man sieht, war das ein Kind oder was lag dem, was war dem wichtig? Sieht man schön zum Beispiel, es gibt Zwillinge, wo man dann wirklich so Unterschiede erkennt. Und dann taucht man auch nochmal in die Geschichte ein von der Person und erlebt das sozusagen. Und das waren schöne Ebenen, wie man sich zu einer Person nähert, wie so eine Person auch einem im Kopf bleibt. Also man will eigentlich schon über all diese Geschichten sprechen, die da passieren. Man möchte über die Mechaniken sprechen, wie man sie erlebt. Und es ist halt auch schön komprimiert. Man ist da in 2-3 Stunden durch. Das hat mir so gut gefallen. Ich bin kein Fan von Walking Simulatoren. Ich hatte meine Probleme mit Gone Home, vielleicht auch, weil ich mich wahrscheinlich irgendwo gespoilert hatte. Und das Spiel hat mich jetzt wieder sozusagen ein bisschen versöhnt mit dem Genre, weil ich das unheimlich mochte, auch von der ganzen Erzählweise, von wie Text eingesetzt wird in dem Spiel zum Beispiel.
Und was auch nicht zu vergessen ist, es geht ja viel um Tod bei diesem Spiel und Edith Finch schafft es, da auch sehr pietätsvoll zu bleiben und trotz irgendwie Gameplay-Mechaniken, trotz irgendwie kleinen Puzzles und so weiter nicht albern zu werden oder diese Geschichten nicht ernst zu nehmen. Also du hast immer das Gefühl, dass jede einzelne Person, deren Geschichte hier erzählt wird, das ist wirklich im Fokus und das steht im Mittelpunkt und diese Gameplay-Mechaniken, die Spielereien, die kleinen witzigen Dinge, die da passieren oder die man entdecken kann, das hilft alles dabei, diese Geschichte zu erzählen und nimmt dem nichts weg. Also es wird immer sehr respektvoll damit umgegangen und es wird auch nicht irgendwie auf einer makaberen Ebene oder sowas gearbeitet, sondern es bleibt immer, immer sehr gefühlvoll, sehr liebevoll vor allem auch. Und du hast wirklich danach das Gefühl, so ein kleines einen kleinen Ausschnitt erlebt zu haben aus diesem Leben und weißt mehr über diese Person. Und das gelingt wirklich bei jeder einzelnen Geschichte. Das fand ich sehr faszinierend.
Besonders das Thema gerade Tod, auch Tod von Kindern, das geht einem schon nahe. Und sie schaffen es trotzdem, da irgendwie eine, es verkraftbar zu machen, verarbeitbar zu machen. Vielleicht ist es auch gerade das, ich finde diesen Konflikt sehr schön. Du hast ja gesagt, die Mutter macht, die macht im Prinzip alle Räume zu, die versiegelt die, die versucht, diese Geschichte wegzusperren. Sie versucht, davor zu flüchten. Und die Großmutter geht anders damit um, erzählt die Geschichten, ist auch ein bisschen stolz auf diese Familiengeschichte vielleicht und versucht, die auch weiterzugeben an die nächsten Generationen. Und da sieht man auch, so kann man unterschiedlich mit dem Tod vielleicht umgehen. Mhm. Also so, das fand ich wirklich, hat sehr schöne Momente.
Ich versuche gerade in meinem Kopf irgendwie zwei Gedanken zusammenzubringen. Klassisches Dissonanzproblem, wo ich nicht weiß, ob ich das zusammenbringen kann, aber ich hätte zunächst dir, Manu, schon irgendwie zugestimmt, dass ich in der Tat auch nur wenige Spiele kenne, die die Interaktivität des Mediums Spiel halt, der hat gut für ihre Erzählung verwenden. Also, was du gesagt hast, ich weiß nicht, wie man das in anderen Medienformen hätte darstellen sollen und sie nutzen halt wirklich dieses Interaktive sehr gut. Und andererseits würde ich aber auch sagen, und das würde dieser These widersprechen, dass man das Spiel auch durchaus sehr schön einfach mit anschauen kann. Also, dass man gar nicht so viel verliert, wenn man jetzt zum Beispiel dem Attila einfach über die Schulter schaut, während er das spielt. Weil man kriegt die Geschichten trotzdem mit, man sieht diese ganzen Ideen trotzdem und dafür muss man gar nicht selber die Hände am Controller haben, was dann ja wieder irgendwie dieser These widersprechen würde, dass man das eigentlich in der Form nur in so einem Spiel erzählen kann.
Da wäre nur ein Punkt, den ich da aufnehmen würde. Es gibt ein paar Geschichten, wo man das sehr schön exemplarisch zeigen würde. Ich nehme jetzt extra mal ein komplett anderes Beispiel. Würden wir zum Beispiel sagen, das Backen ist ein Beispiel und dann durch diese Controller machst du diese Backbewegungen und irgendwann bist du ja fast drin. Weißt du, du spürst es haptisch, wie du diese Bewegung machst, immer und immer und immer wieder. Und vielleicht wird dadurch auch was transportiert. Die Monotonie des Backens oder die Freude am Backen, das Haptische, das Kneten. Klar, die Controller können das jetzt nicht so perfekt wiedergeben, aber so, man, diese Ebene fehlt dem Buch, das fehlt dem Film. Man kann, ich meine, so ein typisches Beispiel ist, worüber wir in letzter Zeit oft reden, ist der Grind in MMOs und so weiter. Der Grind hat ja auch eine Funktion. Das ist immer wieder die Monotonie. Das kann ja auch, es wurde auch schon in anderen Spielen eingesetzt, um Monotonie zu transportieren. Wirklich an einen Moment zu kommen, wo du als Spieler gelangweilt bist, was vielleicht dann der Designer auch möchte. Oder ein Spieler, der verwirrt ist, indem das irgendwie versucht wird, visuell eine Verwirrung darzustellen. Und dann auch nicht mehr weiß, soll ich jetzt rechts oder links gehen.
Das ist jetzt aber schon eine steile These, dass, wenn man das jetzt auf irgendwelche MMOs bezieht, dass da der Grind quasi absichtlich eingesetzt wird, um irgendwie Monotonie und Langeweile auszudrücken. Also
kaufe
ja, vielleicht ist das tatsächlich eine Ebene von, weiß ich nicht, Destiny oder so, die mir sich nicht erschlossen hat. Vielleicht haben die sich da viel mehr gedacht, aber bin ich mir eher nicht sicher, dass das eingebaut wurde, um irgendwelche, ja, Monotonie in Geschichten zu repräsentieren.
Das gibt's in anderen Spielen, bei MMOs natürlich nicht, aber in anderen Spielen habe ich, glaube ich, schon mal erlebt, dass es wirklich an einen Punkt kam, wo der Spieler sich selber mal fragen sollte, warum mache ich das überhaupt? Und dann abbricht und dann eigentlich merkt, okay, das war das Ziel. Ich habe gerade leider das Beispiel nicht mehr im Kopf, aber ich hatte es irgendwo mal drin, wo wirklich der Spieler eigentlich herausgefordert wurde nach dem Motto, warum machst du das ja eigentlich gerade? Bist du dir bewusst, dass du jetzt gerade eine halbe Stunde das gemacht hast? Und das ist so Beispiele, die in Edith Finch nicht in dieser epischen Länge drin sind, aber auch, finde ich, sehr schön teilweise mit reinkommen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also es gibt auch ein anderes Beispiel für, was ich, einen Bosskampf, den du nicht schaffen kannst. Also ja, da kämpfst du dir die Finger wund und dann stirbst du und dann stellt sich aber raus, dass das eigentlich das Ziel war, dass du stirbst und dann geht die Geschichte weiter. Und also im Grunde dieses Konzept des Spiels komplett auf den Kopf gestellt, dass du nämlich was eigentlich erreichen musst, dass du irgendwie erfolgreich sein musst und dann lässt ein Game dich in sich weiter, so ungefähr. Und das ist da halt komplett dann gebrochen. Also ist jetzt auch kein Beispiel von Edith Finch, also kein Spoiler, keine Angst. Aber es hätte als Beispiel gepasst.
Ja.
Zur,
genau.
Geschichte von Edith Finch, ja. Ja, also ich finde es wirklich ein hervorragendes Spiel. Da bin ich dir fast dankbar, Attila, dass du und viele andere uns da permanent mit Engelsgeduld genervt haben, dass wir es doch mal spielen sollten, weil es wirklich, würde ich sagen, eins der innovativsten, spannendsten und irgendwie auf seine Art auch modernsten oder erfrischendsten oder progressivsten, ich weiß nicht, wie ich das irgendwie richtig in Worte fassen soll, Spiele ist, die ich im letzten Jahr nicht gespielt habe, um es mal so zu formulieren.
Eins der besten Spiele, die wir 2017 nicht gespielt haben. Und der Attila hat absolut recht, das hätte auf jeden Fall im Jahresrückblick Erwähnung finden müssen. Deswegen holen wir es jetzt hier nach. Es ist komplett auf Englisch von der Sprecherin. Und die Texte, die so eingeblendet werden, die kann man auch auf Deutsch einblenden. Ich habe es dann aber wieder umgestellt auf Englisch, weil ich das einfach schöner fand, wenn ich das, was ich höre, auch gleichzeitig sehe. Also man muss nicht allzu gutes Englisch sprechen. Das ist relativ einfaches Schulenglisch, so vom Niveau her. Also es ist nicht allzu kompliziert. Es wird ja auch viel über die Optik transportiert. Also wenn es da jetzt irgendjemand was von einem Zug redet, dann sieht man den auch meistens irgendwie, und in den Zimmern selber ist auch, arbeitet das Spiel sehr viel mit Symbolik und so weiter. Also man kann das dann ruhig auch auf Englisch spielen, auch wenn man dem der Sprache nicht allzu mächtig ist. Ich finde es war ein Bruch, wenn man dann sieht, die Wörter in Deutsch, weil man dann irgendwie so mit übersetzt im Kopf. Das war irgendwie komisch. Aber ist für Windows, ich habe es auf dem PC gespielt, gibt es für Xbox und PlayStation 4. Switch gibt's noch nicht. Wird es wahrscheinlich auch nicht, oder? Ich weiß nicht. Hat nichts angekündigt oder so.
Ich habe auch nichts gelesen dazu. Aber ja, es ist ja ein bisschen ein Sony-verbandeltes Studio mal gewesen, glaube ich. Aber jetzt ist es auch
Also die Santa Monica Studios haben da irgendwie mitgewirkt. Aber ist auch für die Xbox und kommt jetzt auch mit 4K-Patch und so weiter. Also ist auch
das Wichtigste.
Ja, also optisch, aber auch sehr ansprechend. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Spiel, wenn man da auch am Anfang durch diesen leicht verwunschenen Wald läuft und dann dieses Haus da so auftaucht. Ist schon sehr, sehr stimmungsvoll, also lohnt sich schon auch. Das
gibt es jetzt immer noch, glaube ich, im Angebot beim PSN Januar Sale, glaube ich zumindest. Bin mir nicht ganz sicher, ob der noch gilt, aber da war es zumindest im Angebot und ist natürlich auch ein Kandidat zur PlayStation Plus irgendwann mal. Absolut. Das wäre so ein Spiel, das würde da perfekt reinpassen.
Da wird es auch früher oder später landen, ja.
Ja, aber ich hoffe, die haben Erfolg. Ich hoffe, die nehmen sich auch schön wieder Zeit, die Giant Sparrow Studios. Ich glaube, wann war Unfinished Swan? PS3 2012?
Also ja, 12, 13, sowas hätte ich jetzt geschätzt.
12, 13. Und fand ich jetzt wirklich, da haben sie ihre Idee weiterentwickelt und haben das wirklich schön gemacht.
Und ein wunderschöner Soundtrack, der von Jeff Russo ist, der, ich dachte die ganze Zeit so an irgendwas, irgendwie kenne ich diesen Stil oder das hat mich irgendwie so erinnert. Und ich habe die Fernsehserie Fargo, die mag ich total gerne. Und da hat er auch die Musik gemacht, Jeff Russo. Also
das passt ja aber auch, weil bei Fargo weiß man ja auch nicht so genau, was ist eigentlich Realität, was ist Erzählung und was ist Traum und so, ne? Und stimmt das ganz gut. Vielleicht zum Preis noch, also gesagt, rabattiert als PS Plus Kunde bekommt man es um für so ein Zehner rum oder sowas. Wenn man sich's auf Steam kaufen will, dann kostet es ein 20. Aber jeden Cent wert, weil man wirklich eine sehr tolle Geschichte erfährt, die einen auch für 2-3 Stunden wirklich packt. Und selbst wenn man dann durch ist, dann denkt man trotzdem nochmal drüber nach, was ist denn jetzt da eigentlich passiert, und muss sich dann tatsächlich danach nochmal kurz sammeln, um das alles irgendwie in seinem Kopf dann zu ordnen, was man da gerade gesehen hat.
Ja.
Wunderbar, dann ja, war es das für heute, haben wir jetzt Edith Finch tatsächlich auch besprochen, auch wenn es 2018...
Können wir endlich Ochsenfree spielen, Daniel.
Endlich Ochsenfree.
Oder PUBG.
Turing-Test. PUBG dann bitte auch.
Und das ist das Nächste, was noch ansteht, was man dann auch noch machen
muss. Wir warten auf dich dann.
Ja, aber PUBG haben wir ja wenigstens angesprochen und selbst Ochsenfree haben wir als Gag angesprochen im Jahresrückblick. Also das war tatsächlich das große Problem bei Edith Finch, dass wir es nicht mal angesprochen haben und nicht mal irgendwie darauf hingewiesen haben, dass wir es vielleicht noch spielen, weil ich es tatsächlich auch gar nicht so auf dem Schirm habe. Deswegen, ich gebe einfach Manu die Schuld.
Wir holen alles im Buffet nach. Das Buffet ist so die Kehrmaschine bei Insert Moin, die alles noch am Schluss, so die Leichen, die liegen geblieben sind, einfach noch mit aufkehrt und kurz
erwähnt. Das passt erwähnt. Ja zu diesem Spiel, Attila. Genau.
Ja.
Wir erzählen die Geschichte über die Menschen, die nicht, die gestorben sind und nicht mehr, die Spiele meine ich natürlich, die nicht erwähnt
nicht gespielt wurden. Genau, die erwähnen wir im Notfall im PlayStation Plus Programm.
Genau, und? What Remains of Attila?
My Legacy. Ja, dann vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dass wir das Spiel noch besprochen haben. Und ja, ich freue mich schon auf Oxenfree Touring Test und Dragon Quest Builders. Haben wir das auch untergebracht.
Alles klar, dann schön nochmal reingerieben, was wir nicht geschafft haben. Auch danke für das Salz in der Wunde, Attila. Und
schneiden wir raus in der Post-Production. Komplett Attila. Genau.
Wunderbar. Dann schönen Tag noch euch beiden. Ciao.
Danke euch auch. Ciao.